So hört sich ein historisches Ereignis an.
Mit Ja haben gestimmt 310 der Abgeordneten, mit Nein haben gestimmt 307, Enthaltungen 3. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht.
Das ist um kurz nach 10 Uhr am Dienstagmorgen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner verkündet das Ergebnis, denn der Bundestag wollte eigentlich einen Bundeskanzler gewählt haben.
Doch zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird ein deutscher Bundeskanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt. Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bruststiftung.
Jeden Donnerstag streiten wir über das, was Deutschland bewegt.
Diese Woche geht es um die Zitterwahl des Kanzlers und die Einstufung der AfD als rechtsextremistisch. Ich bin Benedikt Neff und sage, die Deutschen tun mir leid mit ihrer Politik. Die sogenannte wehrhafte Demokratie ist in Wahrheit ängstlich und verkrampft.
Ich bin Sven Präger und sage, die Demokratie ist nicht ängstlich, muss sich aber von innen heraus verändern. Die neue Regierung muss das vorleben, und zwar schnell.
Mit Ja haben gestimmt 325 Abgeordnete. Mit Nein haben gestimmt 289.
Hallo Julia, hallo Benedikt.
Ja, hallo Sven, hi zusammen.
Wir springen am Dienstag mal eben ein paar Stunden nach vorne zum Nachmittag. Wir haben das gleiche Bild eigentlich. Wieder sitzt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vorne, um das Ergebnis zu verkünden. Und diesmal ist es eben der zweite Wahlgang.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen erreicht.
Das hört sich doch sehr nach erleichtertem Applaus an. Ne?
Ja, finde ich auch. So hört sich absolut erleichternder Applaus an. Aber eine Sache, die fehlt noch.
Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Merz, nehmen Sie die Wahl an?
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
So, genug geklatscht. Es ist geschafft. Endlich Bundeskanzler, 325 Ja-Stimmen. 328 hätte Schwarz-Rot.
Das Interessante ist ja, dass zwischen diesen beiden Wahlgängen ein paar Stunden liegen. Das eine war 10 Uhr am Morgen oder vormittags, das andere war so 3 Uhr am Nachmittag. Und es war auch gar nicht sicher, ob es am selben Tag ja überhaupt diesen zweiten Wahlgang geben würde. Also es gab Beratungen, dann haben die sich zurückgezogen. Genau. Und das hat dann alles schon wieder einen Moment gedauert.
Ja, und hat schon auch gezeigt, wie dilettantisch die Vorbereitung war von dieser Wahl von Friedrich Merz. Du lachst schon.
Das hat dich schon wieder gefrustet.
Nein, hat mich überhaupt nicht gefrustet. Ganz ehrlich, es hat mich gewundert, dass bei so einer wichtigen Wahl diese beiden großen Fraktionen, SPD und Union, nicht auf dieses Szenario vorbereitet waren. Das ist schon sehr befremdlich. Ich meine, es ist, wir haben es betont, ist ein historischer Fall.
Absolut, das gab es noch niemals.
So noch nicht gegeben.
In der Geschichte
trotzdem,
der Bundesrepublik.
Du musst doch auf alle Eventualitäten gefasst sein.
Ja. Das Interessante ist ja, wenn man noch mal guckt auf die erste Wahl, wir haben es gerade gesagt, 316 ist die Mehrheit. 328 hätte die Koalition aus Union und SPD an Stimmen gehabt. Sie haben im ersten Wahlgang 310 Stimmen bekommen. Das heißt, mindestens 18 sind irgendwie abgewichen. Das können ja auch mehr gewesen sein. Also wenn jetzt jemand von irgendeiner anderen Partei ihn doch gewählt hat, unwahrscheinlich, aber möglich, dann sind es ja noch mehr Abweichler. Aber es sind 18 Abweichler. Das ist ja keine kleine Nummer.
Ja, und zeigt natürlich auch eben, dass Merz und Klingbeil, die beiden führen letztendlich die Koalition an, dass sie es nicht geschafft haben, diese Stimmen sicher zusammenzubringen. Also da brodelt irgendwie Unzufriedenheit, da gab es irgendwie Wünsche, einen Denkzettel irgendwie, eine Ohrfeige zu verabreichen. Ich glaube auch nicht, dass das organisiert war. Nichts deutet darauf hin. Es sind kumulierte Einzelstimmen, die am Schluss einen riesigen Effekt gehabt haben.
Und was du sagst, ist ja nochmal ganz spannend auch zu sehen. Also wie kannst du das nach den vergangenen Tagen, Wochen nicht antizipieren? Also du musst ja mal durchspielen und sagen, was ist, wenn es nicht klappt? Also es kann ja schief gehen. Und es gibt keine Sicherheit in den Abstimmungsverhalten, keine Sicherheit auch im Prozedere übrigens. Also, gibt es eine zweite Wahl oder nicht?
grundsätzlich finde ich das nicht mal so schlimm. Und es ist ja auch, ich meine, das ist die Demokratie. Es findet eine Abstimmung statt. Das ist vielleicht in Deutschland besonders befremdlich, weil man da immer das Gefühl hat, dass alles geskriptet ist. Alles ist geprobt. Es finden Probeabstimmungen statt. Die Abgeordneten gehen ins Parlament, stimmen dann genauso ab, wie es ihnen die Fraktionsvorsitzenden vorher gesagt haben. Jetzt ist etwas passiert, was man so nicht auf der Rechnung hatte. Ich würde sagen, das kann passieren, vor allem mit so einem wackeligen Konstrukt, wie diese jetzige Koalition ist. Aber du musst doch sicher einen Plan B haben. Die Fraktionen müssen Bescheid wissen, wie sie damit umgehen. Und das war offenbar nicht der Fall.
Und du
die
musst
wussten
auch
gar nicht, was sie jetzt damit machen sollen.
Und du musst auch antizipieren, wer im Zweifelsfall deine Abweichler sind. Was ich noch interessant fand, war, wir haben das ja beide verfolgt dann am Dienstagvormittag oder Mittag. Und dann gab es so mehrere Eilmeldungen hintereinander. Also gibt es einen zweiten Wahlgang, gibt es keinen zweiten Wahlgang. Man hatte zusätzlich neben dem Prozedere des ersten Wahlgangs auf einmal so das Gefühl, sie wissen gar nicht richtig, wie es jetzt weitergeht.
Absolut.
Mal jenseits davon, dass sich auch Frau Klöckner eher schwer getan hat in der, sagen wir mal, souveränen Sitzungsleitung.
Und dann wusste man ja zuerst nicht, wie kriegt man jetzt überhaupt einen zweiten Wahlgang hin am selben Tag. Und das hat ja dann dazu geführt, dass die SPD und die Union letztendlich mehr Stimmen brauchten. Wo mussten sie die holen? Sie wussten, sie müssen sich entweder an die Linkspartei wenden oder an die AfD. Und da kam für mich wieder diese ganze verkrampfte, merkwürdige deutsche Demokratie zum Vorschein, oder? Also die Sozialdemokraten sagen, wir wollen sicher nicht sozusagen das Platzett zu diesem zweiten Wahlgang von der AfD. Die Union hat wiederum Mühe mit der Linkspartei oder da Stimmen abzuholen. Und da muss ich sagen, ich meine, da geht es ja nicht mal um eine inhaltliche politische Abstimmung. Es geht um eine Formalität, um die Durchführung der Kanzlerwahl. Und nicht einmal da kann man kooperieren. Am Schluss kam ja dann heraus, dass Alexander Dobrindt, der jetzige Innenminister, hatte angeblich eine Telefonnummer von einer Politikerin in der Linkspartei. Die hat man angerufen. So konnte man Kontakt aufnehmen mit der Linkspartei.
Er ist gut vernetzt, der Dobrindt.
Ja, nein, eben. Ich meine, du siehst, wie schlecht vernetzt diese
insgesamt
deutsche Politik ist und wie stark diese Gräben sind, wie wenig man kooperiert, selbst in ganz basalen und ganz wichtigen politischen Prozessen.
Jetzt kann man natürlich sagen, weil du gerade sagst, es ist eine Formalität, also zwei Gedanken dazu. Das eine ist natürlich, eine Kanzlerwahl ist einerseits eine Formalität, andererseits natürlich auch nicht, weil es der Regierungschef ist und die wichtigste sozusagen Personalie. Und das andere ist nochmal, und das ist dann schon was man glaube ich sagen muss, also unabhängig davon, dass die Parteien desorientiert gewirkt haben und oder die Fraktionen in dem Moment, rein formal kann man natürlich sehr wohl argumentieren und sagen, naja, die deutsche Demokratie ist sehr wohl in place. Also es gibt ein Prozedere, was dazu vorgesehen ist. Dass die Parteien das nicht kannten, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber es ist geregelt, es gibt eine zweite Wahlgang, es ist eine Frist.
Natürlich,
und so weiter und so fort.
Wir sprechen da nicht von einem dysfunktionalen Staat. Ich möchte das jetzt auch nicht überstrapazieren. Aber ja,
da bin ich froh.
Dilettantische Vorbereitung und dann wieder dieses Grabendenken. Und das ist ja ein Grundproblem der deutschen Politik, dass sie meiner Meinung nach eben irgendwie so ganz basale Prinzipien von Kooperativität nicht pflegt mit den Rändern. Aber diese Ränder, die Linkspartei und die AfD, das sind nun mal Phänomene dieses Parlaments. Sie sind Teil dieses Parlaments. Man kann die nicht einfach ignorieren. Und das hat man ja jetzt hier genau sehr gut gespürt. Man kann sie nicht ignorieren. Sie sind sogar notwendig oder sie waren notwendig, um diesen zweiten Wahlgang an diesem Tag für März zu gewährleisten.
Ich habe eine Sache noch gedacht, weil du gerade sagtest, es war ein Denkzettel für März. Der Tag hatte natürlich, das muss man in aller Fairness sagen, er gewinnt die zweite Wahl dann natürlich doch. Und vielleicht ist das irgendwann auch sowas, dass man zurückkommt und sich darum keine Sorgen macht. Aber es ist natürlich für ihn am Ende des Tages trotzdem etwas gewesen, was positiv geendet ist. Denn abends hat er sich wieder im Bundestag, wieder mit Julia Klöckner eingefunden. Und da ist das hier passiert.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden.
Habe ich nur den Eindruck, oder ist die Stimme von Friedrich Merz da ein bisschen brüchig?
Ja, hat schon ein bisschen brüchig geklungen. Und ganz ehrlich, man hat ja gestern auch Gesichtsausdrücke gesehen in diesem Parlament, die man bisher noch gar nicht kannte. Also die Anspannung dieser Menschen und eben dieses Unerwartete bei Merz, definitiv auch der Schock, dass das nicht,
das hat man in dem Moment gesehen,
dass
ja,
das nicht geklappt hat. Und gleichzeitig hat es für mich auch nochmal so fast symbolisiert, wie schwer diese ganze Karriere dieses Friedrich Merz in der Politik ist. Also immer, wenn er etwas will, geht es meistens erst einmal schief. Er kämpft gegen brutale Widerstände an, oder? Ich meine, er hat den Fraktionsvorsitz 2002 verloren an Merkel. Den CDU-Vorsitz, da hat er sich erst im dritten Mal durchgesetzt. Dann die Bundestagswahl, die war eigentlich eine Schlappe. Ja, die Union hat gewonnen, aber mit einem viel schlechteren Ergebnis, als man gedacht hat. Jetzt ist er der erste Bundeskanzler, der nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde. Und das zeigt schon auch, die Widerstände gegen ihn sind ganz groß. Er ist nicht getragen von einer Welle der Sympathie, von einem Wohlwollen, sondern es zeigt, er hat sich's auch schon mit ziemlich vielen Leuten verscherzt.
Für mich sind das immer so zwei Herzen in meiner Brust. Alles richtig, was du sagst, und trotzdem finde ich, auf so einer ganz menschlichen Ebene gibt es diesen Moment von, stell dir das mal vor, also auch was wir vorhin gesagt haben, die waren nicht gut darauf vorbereitet, einen zweiten Wahlgang zu haben. Du gehst also innerlich davon aus, das klappt jetzt. Und dann sagt die Klöckner, du, 310 Stimmen haben nur mit Ja.
Ich fühle mich völlig falsch interpretiert. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade versucht, eine Art empathische
März-Ansprache
und Beurteilung zu machen. Nein, er ist gewissermaßen ein tragischer Held momentan. Und er ist, das zeigt sich auch in seiner Politik. Ich glaube, die Bürgerlichen haben eigentlich keine Zweifel daran, dass Friedrich Merz wirklich ein Bürgerlicher ist, dass er bürgerlich denkt, dass er bürgerliche Politik machen will, aber trotzdem gibt es einfach riesige Zweifel, ob er das in dieser Koalition durchsetzen kann, ob er eigentlich überhaupt Menschen anführen kann, ob er Mehrheiten für sich gewinnen kann. Er ist immer der Mann der Ansage. Jetzt machen wir das und ich ziehe die Abstimmung durch und ist mir egal, ob jetzt die AfD für uns stimmt. Er sagt irgendwie, wir machen jetzt keine Schulden mehr. Dann sagt er, jetzt kommt das größte Schuldenpaket. Oder das sind immer, man hat das Gefühl, in größter Festigkeit schildert er seine Politik. Aber was er dann damit macht, ist etwas völlig anderes.
Und es zeigt natürlich etwas, er macht das immer wieder. Also man muss sich, genau, muss sich schon fragen, wie ist denn auch so eine Reflexionsfähigkeit? Also wenn ich jetzt an Krisensituationen denke, die auf ihn zukommen, inwieweit hört er auf Ratschläge von anderen? Inwieweit ist er auch in der Lage, mal vielleicht so einen Schulterblick zu machen und zu sagen, oh, wen habe ich denn vielleicht in den letzten Wochen auch vergrault? Offenbar war ihm diese Kleinarbeit der Abstimmung, das vernünftig vorzubereiten, ja auch zu mühselig und auch seinem Team zu mühselig. Also da fehlt möglicherweise auch so klassisches Leadership, wie man heute Leute mitnimmt. Es reicht nicht mehr zu sagen, solange du hier die Füße unter meinen Parteitisch oder Koalitionstisch stellst, ist alles noch tippitoppi. So funktioniert es einfach nicht mehr.
Ich meine, es ist klar, dass Friedrich Merz das nicht alles selbst kontrollieren kann. Er muss Leute um sich herum haben.
Aber
in diesem
genau
Fall
das ist
bei
seine
dieser
Aufgabe.
Abstimmung, ja, Jens Spahn und so weiter. Aber wie du sagst, ich meine, man hat Saskia Esken in der SPD extrem verprellt, indem man ihr kein Ministeramt gegeben hat. Viele Bürgerliche wurden extrem verprellt mit einer wirklich rigorosen Schuldenpolitik, die man vorher immer eigentlich gesagt hat, die werde es nicht geben.
Wir verschulden uns
also,
nicht.
Das sind
zusätzlich
nur zwei Beispiele. Es gab viel Frustrationspotenzial und offenbar hat man das zu wenig auf dem Schirm gehabt und gedacht, oh, die Abstimmung kriegen wir einfach locker so durch.
Was mich immer bei ihm so umtreibt, ist diese Spannbreite zwischen, ist das jetzt tragischer Ehrgeiz oder ist das doch Durchhaltevermögen? Weil das Durchhaltevermögen natürlich positiv gedreht ist auch wieder eine Qualität, aber in der Kombi weiß ich nicht, ob es wirklich dann den Krisen standhält, die auf jeden Fall auf ihn zukommen werden.
Ja, ich meine, man muss, wenn man jetzt eben mal diesen Leidensweg des Friedrich Merz sich vergegenwärtigt, würde ich sagen, dann würde ich jetzt an seiner Durchsetzungsfähigkeit oder an eben sozusagen an seiner Ausdauer nicht zweifeln. Aber die Frage ist für mich bei all, ich finde ihn auch ehrlich gesagt rhetorisch brillant, er hält gute Reden, er hat eigentlich einen guten Sinn für politische Programmatik, wollte ich jetzt sagen. Aber er muss sich mal mehr fragen, wie versammle ich eigentlich die Leute um mich? Wie kann ich die Leute mitnehmen. Und das betrifft mal die Parteien, es betrifft die SPD, CDU, CSU, aber es betrifft auch die deutsche Bevölkerung.
Ja, genau,
das wollte ich gleich sagen.
Ja, guck mal, ich glaube, für wen, und das schlägt sozusagen die Brücke zu dem anderen großen Thema, für wen das natürlich am Dienstag ein absoluter Festtag war, war die AfD. Die konnte sich so doppelt positionieren. Also einerseits konnte man gegen Merz und seine Regierung wettern und gegen die Koalition austeilen. Und andererseits konnte man sofort sagen, aber für gute Lösungen in Deutschland stehen wir ja bereit. Eine Person, die das immer wieder betont hat, ist Bert Baumann, ist parlamentarischer Geschäftsführer der AfD. Und der hat kurz vor der zweiten Abstimmung auch nochmal Stellung bezogen.
Die eigenen Abgeordneten verweigern ihnen die Gefolgschaft. Und das ist ja auch kein Wunder. Bei diesem Ausmaß an Wahlbetrug, an gebrochenen Wahlversprechen, die sie hier eingebracht haben,
natürlich.
Ich hoffe, dass sind kluge Leute in der CDU, die das jetzt bewirkt haben, dass sie die Stimmen nicht gekriegt haben. Die wollen, dass die CDU wieder auf einen vernünftigen Weg zurückkommt. Und das ist ja doch möglich, meine Damen und Herren.
Der Koalitionsvertrag heißt übrigens Verantwortung für Deutschland. Und weshalb ich das an der Stelle hier nur erwähne, ist, weil ich glaube, innenpolitisch die ganz große Herausforderung neben den sachpolitischen Themen wirklich die Frage ist, wie kriegt man die AfD kleiner, wieder klein. Und da hat sich möglicherweise am Freitag, ich weiß es gar nicht, also entweder ein Fenster geöffnet oder ein Problem zusätzlich ergeben letzte Woche.
Ja, und schwierig ist ja gerade, ich glaube auch da ist der große Konsens auch oder der Bewusstseinskonsens zwischen den Sozialdemokraten und den Christdemokraten, wir wollen diese AfD klein kriegen. Gleichzeitig ist dieses sozusagen innenpolitische Ziel ist auch das diffuseste von allen politischen Zielen, weil man eigentlich gar nicht so recht weiß, wie man das erreichen kann. Ein Punkt ist sicher eine viel strengere Migrationspolitik, aber darüber hinaus ist es eigentlich sehr schwierig, wie man das bewerkstelligen kann. Und da müssen wir jetzt natürlich
auf letzte Woche Freitag gucken. Also möglicherweise, was ja aufgegangen ist, also Recap, Verfassungsschutzgutachten, vergangene Woche Freitag vorgelegt, sozusagen letzte Amtshandlung der noch damals amtierenden Innenministerin Nancy Faeser. So, und jetzt öffnet sich möglicherweise über dieses Gutachten mal wieder die Frage, sollte man jetzt nicht das Momentum nutzen und die AfD verbieten?
Genau. Und vielleicht
und da bist du natürlich dafür.
Das Gutachten müssen wir vielleicht noch sagen. Also das begründet sozusagen, warum der Verfassungsschutz dazu kommt, die AfD als rechtsextremistisch in Gänze zu beurteilen.
Genau, das ist der Qualitätssprung. Die ganze Partei gilt jetzt als gesichert rechtsextremistisch auf einem Gutachten von 1100 Seiten. Und das macht eben die Frage auf.
Genau. Und argumentiert wird eigentlich vor allem damit, mit dem völkischen Gedankengut, das programmatisch in der AfD verankert ist. Ja,
verbieten oder nicht? Oder Verbotsverfahren anstreben oder nicht, ist dann die Frage.
Ja, ich halte es für fatal, wenn man diesen Weg gehen würde. Also, und ich würde da einfach mal die Sprengkraft versuchen, sich vor Augen zu führen, die das hätte, wenn man diese Partei verbieten würde. Oder die hat mittlerweile, in Umfragen liegt sie bei etwa 25%. In Ostdeutschland ist sie zum Teil schon bei 40%, also sogar ein bisschen mehr in gewissen Gegenden, hat den Anspruch, oder man kann sie als Volkspartei bezeichnen. So etwas kannst du nicht mehr...
Oder als völkische Partei.
So, wie man, wenn man es wie der Verfassungsschutz machen will, ja, das kannst du nicht einfach verbieten. Stell dir mal vor, was das auslösen würde. Das sind so viele Wähler, die dieser Partei Vertrauen schenken. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, aber ich könnte mir da wirklich Aufstände, Volksaufstände, ich könnte mir da Gewalt vorstellen, eine Art Radikalisierung der Gesellschaft. Und dann frage ich mich auch, wie würde ein Staat damit umgehen, oder? Also wäre es nicht möglicherweise selbst für eine liberale Demokratie dann auch eine Falle, wirklich in eine autoritäre Demokratie oder was auch immer abzuschlittern? Weil wie gehst du damit um, wenn du so eine Spaltung produzierst?
Du sagst natürlich auch, das ist so ein bisschen die juristische Debatte, die in den vergangenen Tagen auch geführt wurde. Also sind dann alle AfD-Mitglieder auch als rechtsextremistisch und rechtsextrem einzustufen und zu bezeichnen? Es gibt Juristen, die sagen, ja, das sei so. Aber damit passiert natürlich Doppeltes. Also mal jenseits der juristischen Frage. Du sagst einerseits allen Parteimitgliedern, ihr seid das und gleichzeitig sagst du es damit indirekt auch allen Wählerinnen und Wählern. Und wenn jetzt das Ziel, das Übergeordnete ist, zu sagen, du willst diese Partei eigentlich kleiner, wieder kleiner, was auch immer kriegen, dann ist halt die Frage, ob das der richtige Weg ist. Trotzdem, ein Gedanke bewegt mich bei, also wir wissen in Deutschland, Verbotsverfahren sind sehr kompliziert durchzuführen. Also das gegen die NPD ist aus verschiedensten Gründen auch gescheitert. Mhm. Da geht es um so Fragen, haben die wirklich die Möglichkeit, ihre Interessen durchzusetzen? Da geht es um so Fragen wie, wehren sie sich oder gehen sie aktiv gegen die Demokratie vor und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter. Worauf ich aber hier hinaus will, ist, möglicherweise bietet das Verbotsverfahren aber auch eine Chance der öffentlichen Auseinandersetzung über diese Partei, also wie eine Plattform und Bühne, um den Prozess zu nutzen, das nochmal zu führen. Ich sehe deinem Nicken ja, an, dass du das überzeugend findest. Das
finde ich überhaupt nicht überzeugend. Ich meine, dafür, für solche Demonstrationen ist doch der Verfassungsschutz nicht da. Also
nein, das Gerichtsverfahren dann
ja,
meine ich.
Ja, aber ich meine, was du da schilderst, das klingt für mich wie eine Sensibilisierungskampagne für die Bevölkerung. Das ist nicht Aufgabe von Gerichten und das ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes. Ich finde einfach so, im ganzen Umgang mit der AfD wird ja auch immer wieder betont, das ist jetzt sozusagen Ausdruck einer wehrhaften Demokratie. Ganz ehrlich, für mich ist es Ausdruck einer verknorzten, unsicheren, ängstlichen Demokratie, die sich offenbar nicht zutraut, mit dieser Partei politisch umgehen zu können. Ich meine, für mich ist irgendwie das Ideal der Demokratie ist basiert irgendwie auf einer kritischen Öffentlichkeit, die sich miteinander austauscht, die irgendwie Argumente prüft, wiegt. Und wer irgendwie nicht darauf vertraut, dass dieses demokratische Gespräch, das zum Teil im Parlament stattfindet, zum Teil dann über die Medien weitergetragen wird und im Privaten weiterdiskutiert wird, wer nicht glaubt, dass das zu soliden, tragfähigen Lösungen führt, der misstraut der Demokratie selbst, der misstraut den Bürgern auch.
Aber ist das nicht zweischrittig, also mal jenseits des aktuellen Falls, ist das nicht trotzdem
manchmal
eine doppelte...
Manchmal denke ich zweischrittig.
Ja, da muss ich dann in Ruhe, da muss ich in Ruhe drüber nachdenken, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Also ja, verstehe, was du meinst, aber ist das nicht auch ein bisschen naiv zu glauben, dass sich alles in irgendeiner Form von öffentlichem Dialog verhandeln lässt? Also ist das nicht realitätsfern? Und ist nicht der Schluss daraus zu sagen, die Demokratie sei problematisch, nicht auch falsch? Also worauf ich hinaus will, ist, der Staat muss doch nicht nur die Erlaubnis haben, sondern aktiv in der Lage sein, zu sagen, hier wirkt eine Institution gegen uns, wir wehren uns dagegen. Du darfst es doch nicht einfach passieren lassen.
Ja, aber die Frage eben, ich meine, du siehst jetzt, welche Diskussionen auch schon in Deutschland nicht so stark, aber auch schon losgetreten wurden, zum Teil auch noch fast mehr im Ausland. Ich meine, worauf fußt sozusagen dieser Befund, also und sind das objektive Tatsachen, die da gesammelt wurden? Wir haben es am Anfang gehabt, 1100 Seiten rund hat dieses Gutachten, da wird auseinandergelegt, warum diese Partei rechtsextremistisch ist, aber dieses Gutachten ist nicht einmal öffentlich gemacht worden.
Ja, das ist ein Riesenproblem.
Es gibt keine Transparenz, es gibt keine Überprüfbarkeit und wir sind in einer Zeit, wo Behörden nicht mehr einfach so ein riesiges Vorschussvertrauen genießen. Also die Leute denken nicht, wenn der Verfassungsschutz das sagt, okay, jetzt nicht mehr AfD wählen, jetzt ist wirklich schlimm.
Jetzt weiß ich Bescheid.
Rechtsextremismus, Abbruch der Übung und das ist völlig naiv.
Nein, das ist natürlich
auch... Du musst das zeigen können.
Ja, das ist natürlich auch nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube also, die Argumentation des Verfassungsschutzes ist ja immer zu sagen, also was machen die? Das Vorgehen ist, die gucken sich öffentliche Quellen an. Das haben wir hier im Podcast auch schon gemacht. Also was sagt Alice Weidel im Wahlkampf oder was auch immer? Also was ist öffentlich zugänglich? Was steht im Parteiprogramm? So, und dann gibt's aber natürlich auch den Faktor der nachrichtendienstlichen Ermittlungen, sei es über Ermittlungen, die man hat, die eben nicht öffentlich sind. Und dann sagt man eben, okay, das ist Quellenschutz, deshalb können wir das nicht öffentlich machen. Und ich glaube, da ist ein entscheidender Denkfehler drin. Weil, na klar, stimmt das. Aber andersherum, gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen. Du kannst Teile des Berichtes schwärzen. Du hättest auch sagen können, wir können nicht 1100 Seiten veröffentlichen, sondern hier sind mal schon mal die 400 Seiten des öffentlichen Teils oder wie groß der auch immer ist. Und was es, glaube ich, macht, es tut immer so, als ob die Argumentation des Quellenschutzes absolut ist. Dabei wäre es ja eine Abwägung zu sagen, na klar schütze ich meine Quellen, aber durch die Veröffentlichung gewinne ich ja was. Ich gewinne, dass Leute sich damit auseinandersetzen können, dass der Diskurs darüber stattfinden kann. Und so zu tun, als ob die Transparenz keine Rolle spielt, ich wollte gerade sagen, ist nicht mehr zeitgemäß. Dabei war das wahrscheinlich niemals zeitgemäß.
Das geht einfach nicht.
Nee, das kannst du nicht
machen. Und da kommt man dazu, dass man eben diesem Staat möglicherweise selbst misstraut und ihn verdächtigt.
So weit würde ich nicht gehen.
Ja, doch, ich würde vielleicht so weit gehen. Aber ich sage einfach mal, es ist nicht klug. Also der Staat setzt sich dem Verdacht aus, möglicherweise nicht gerecht zu handeln, möglicherweise nicht die richtigen Argumente zu haben oder möglicherweise das gar nicht richtig belegen zu können. Und da würde ich sagen, da liegt auch die Gefahr in so einem Verbotsverfahren oder in so einer Deklarierung einer Partei als rechtsextremistisch, dass sich der Staat eben selbst beschädigt und Vertrauen verliert, weil die Leute können es nicht nachprüfen, sie sind nicht sicher, ob sozusagen hier einfach eine Art Establishment versucht, mit einer Partei abzurechnen, die in die Quere gekommen ist. Also, das Spiel ist einfach nicht transparent. Und du siehst das in Rumänien, was diese Wahlannulation ausgelöst
also die Präsidentschaft
hat.
Oder
auch die ganzen Diskussionen in Amerika, Trump von der Wahl auszuschließen, gab es auch in einem Gliedstaat den Versuch, genau. Das destabilisiert eben die Demokratie selber
genau.
auch.
Genau. Und was wir jetzt machen ist, und ich glaube, da muss man einmal noch einen halben Schritt zurücktreten. Wir debattieren das jetzt politisch in den Auswirkungen. Man muss aber trotzdem nochmal die Frage stellen, stimmt es nicht in der Sache? Es gibt ja einen Auszug aus dem Verfassungsschutzbericht, der in der Öffentlichkeit kursiert. Das ist nur ein Auszug von 17 Seiten, aber unter anderem der Spiegel hat Teile veröffentlicht oder auch die Zeit. Und aus einem Zeitartikel haben wir hier auch nochmal ein paar Zitate zusammengestellt, was denn tatsächlich drinsteht und der AfD vorgeworfen wird. Die zitiert zum Beispiel Menschen, die sagen, wenn den Herrschenden die Wahlergebnisse nicht gefielen, schrieb der Brandenburger Holoch auf Facebook 2023, dann wird das Wahlvolk ausgetauscht. Dann ein anderes Zitat vom Parteifreund Gnauk, zitiert die Zeit, Ausländer könnten keine echten Deutschen werden, weil ihnen das unsichtbare Band fehle, das Deutsche untereinander verbinde. Es gehöre mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerkunde in der Hand zu haben. Also im Sinne von, ist das gegen die staatlichen Institutionen und schafft das Bürger erster und zweiter Klasse, sind das zumindest eindeutige Hinweise.
Ja, gleichzeitig eben Bürger erster und zweiter Klasse. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt da eben, sagen wir mal so, linke Parteien, die Linkspartei untersucht, macht sie das zum Teil nicht auch? Ich meine, ich finde das auch unappetitlich und teile dieses Gedankengut nicht. Ich frage mich aber einfach schon, ist das wirklich repräsentativ? Ist das die Programmatik dieser Partei? Ich meine, dass die AfD Rechtsextremisten hat, vermutlich auch Nazis, wirklich Rassisten etc. Teil dieser Partei sind. Kein Zweifel daran. Aber ist das sozusagen die DNA dieser Partei? Hört man einen Tino Chrupalla oder eine Alice Weidel?
Die sind natürlich klug genug, das im Zweifelsfall
auch
nicht zu machen.
Ja, aber auch da muss ich sagen, zu sagen, ja, die sind klug genug, die denken das, aber sie sagen es nicht. Hey, Gedanken, wir können die Leute nicht irgendwie gemäß Gedanken, die wir glauben, dass
nein,
sie
nein,
haben,
das stimmt,
verfolgen oder irgendwie ausschließen. So läuft es nicht. Und darum braucht es ein wirklich klar einsehbares Verfahren, dass irgendwie das dieses Vorgehen des Verfassungsschutzes schlüssig erklären kann. Und das liegt so nicht vor. Und dass die eben kein Zweifel daran, dass die AfD diese ganz unappetitlichen Gruppen in sich vereint und größte Probleme hat, nicht nur Probleme hat, sondern sich verweigert, sich von ihnen zu trennen oder irgendwie da klare Linien zu ziehen, das stelle ich nicht in Frage. Aber ob die Partei in Gänze völkisch und rechtsextremistisch ist, ich bin mir da nicht so sicher.
Die AfD hat jetzt, das muss man fairerweise zum Verfahren sagen, Klage und Eilantrag eingereicht beim Verwaltungsgericht in Köln. Und bis dahin bleibt die Hochstufung erstmal bestehen, auch mit allen Konsequenzen, die das momentan hat. Und das habe ich gerade schon angedeutet, die Partei bekommt natürlich dann auch im Gerichtsverfahren Einblick in das Gutachten. Und das wird dann natürlich auch etwas sein, mit dem sich Friedrich Merz und sein Kabinett auseinandersetzen müssen. Für einen spielt das, vielleicht denkt er zum Glück, keine Rolle mehr. Kommst du da drauf?
Wunderbar. Du bist einfach ein großer Freund der Blasmusik. Oder worauf möchtest du hinaus?
Was du hier hörst, ich vermute, das weißt du eigentlich auch.
Nein, ist natürlich der Zapfenstreich.
Genau, ist eines der drei Stücke. das sich Olaf Scholz am Montagabend beim Zapfenstreich gewünscht hat.
Für den in diesem Podcast sehr geschätzten ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir hätten ihn ja gern noch in eine Ehrenrunde von irgendwie 2-3 Tagen geschickt, aber Merz wollte ja dann diese zweite Abstimmung nochmal durch.
Unglaublich, auch ein bisschen frech. Das sind natürlich die Beatles mit In My Life und Olaf Scholz hat das hier noch gesagt beim großen Zapfenstreich.
Diesem Deutschland als sein Bundeskanzler zu dienen, das war und das bleibt die Ehre meines Lebens.
Das war Machtspiel. Ich bin Benedikt Neff.
Und ich bin Sven Preger. Anregungen, Kommentare und auch musikalische Vorschläge könnt ihr uns gerne schicken an machtspiel@nzz.de.
Noch mehr Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ciao zusammen.
Wie immer donnerstags. Bis dann. Tschüss.